Der Ausbruch des Syrienkrieges in Daraa im März 2011. Bei Libyen haben wir schon gehört, dass der amerikanische Geheimdienst CIA und der britische Geheimdienst MI6 im sogenannten arabischen Frühling die Souveränität von Libyen verletzten, die Aufständischen aufbauten und gezielt Spannungen zwischen den verschiedenen verfeindeten Gruppen im Land schürten. In Syrien ist es ähnlich gelaufen. Hierbei spielte die Stadt Daraa im Süden von Syrien nahe der Grenze zu Jordanien eine entscheidende Rolle, denn hier brach der Krieg aus. Am 11. März 2011 stoppten syrische Sicherheitskräfte in Daraa einen Lastwagen, der aus dem Irak kam und eine große Ladung Waffen und Sprengstoff sowie Nachtsichtgeräte geladen hatte. Die Nachrichtenagentur der syrischen Regierung, Sana, erklärte, dass die Waffen dazu bestimmt waren, Aktionen in Syrien auszulösen, die Syriens innere Sicherheit gefährden und um Aufstand und Chaos zu verbreiten. Während dieser Lastwagen abgefangen wurde, erreichten andere Lastwagen ihr Ziel. Es war für Syrien unmöglich, die Grenzen zum Irak und zu Jordanien systematisch zu kontrollieren. Im selben Monat begannen die Demonstrationen. Ermutigt durch den arabischen Frühling forderten nicht nur Angehörige der vernachlässigten sunnitischen Unterschicht Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit, so der deutsche Journalist Jürgen Todenhöfer. Diese Forderungen waren legitim, die Mehrheit protestierte friedlich. Problematisch waren aber die Angriffe auf Polizeistationen. Wie schon in Libyen wurden damit, wie nach einem Drehbuch, die Sicherheitskräfte des Staates provoziert. Der syrische Präsident versuchte, den Konflikt zu beruhigen. Doch es gibt Kräfte, die keine Beruhigung wollten, so Todenhöfer. Waffen und Geld gelangten ins Land. Hauptsponsor war wie in Libyen das kleine Katar. Der indische Botschafter Shri V.P. Haran, der von 2009 bis 2012 in Syrien war, bestätigt, dass der Ausbruch des Syrienkrieges vom Ausland gesteuert wurde. Viele der Probleme in Syrien sind ausländischer Herkunft. Aus Quellen, die versuchen, sich eines unbequemen Regimes zu entledigen, so Haran. Ab Februar, als Bahrain Proteste erlebte, versuchten einige NGOs, Protest in Damaskus zu organisieren, erinnert sich der indische Botschafter. Doch kaum 20 oder 30 Leute nahmen teil. Es gab keine Mehrheit, die Assad stürzen wollte. Im März wurden einige Jugendliche in Daraa verhaftet, weil sie Graffitis mit dem Aufruf »Das Volk will das Regime stürzen« an die Wände geschrieben hatten. Daraufhin kam es zu Demonstrationen und in den Städten Daraa und Latakia wurde es chaotisch. Doch Aleppo blieb ruhig. Also wurden Busladungen voller Leute nach Aleppo gefahren. Diese Leute verbrannten dann etwas auf den Straßen und gingen wieder. Journalisten berichteten dann davon und sagten, Aleppo habe sich aufgelehnt, so der indische Botschafter. Die Medien, vor allem der von Katar kontrollierte Fernsehsender Al Jazeera, schürten die Spannungen. Die südsyrische Stadt Daraa wurde als erste destabilisiert. Der 15. März wurde auf Facebook und anderen sozialen Medien als Tag der Wut getauft und es kam zu den ersten großen Demonstrationen in Daraa. Diese Demonstration wurde am 18. März fortgesetzt. Nun reagierte die Staatsmacht mit Wasserwerfern und Tränengas und es kam zu den ersten beiden Todesopfern unter den Demonstranten. Am 20. März, dem dritten Tag der Proteste in Daraa, wurde für die Freilassung der Jugendlichen demonstriert, welche die Graffitis an die Wand gemalt hatten, die zum Regime-Change aufforderten. Um die Spannungen aufzulösen, bot die Regierung in einer untypischen Geste an, die inhaftierten Schüler freizulassen, berichtete Israel National News. Aber 7 Polizeibeamte wurden umgebracht und das Hauptquartier der Baath-Partei und das Gerichtsgebäude wurden bei neuerlicher Gewalt am Sonntag gebrandschatzt. Damit wurde die Gewaltspirale absichtlich weiter angeheizt. Eine Facebook-Seite mit dem Titel »Die syrische Revolution 2011« rief die Bevölkerung zum Aufstand gegen Präsident Assad auf und forderte ein Ende von Korruption und Unterdrückung. Wenn Regierungsgebäude angezündet und Polizisten ermordet werden, dann sind das keine friedlichen Demonstrationen, sondern der Versuch von Agents Provocateurs, Chaos zu stiften. Bewaffnete Männer hatten die Demonstrationen infiltriert und auf Polizei und Zivilisten geschossen. Ich habe von Anfang an bewaffnete Demonstranten in diesen Protesten gesehen. Sie waren die ersten, die auf die Polizei geschossen hatten, berichtete der Zeitzeuge Pater Frans van der Lugt gegenüber dem australischen Politikwissenschaftler Tim Anderson. Sehr oft erfolgte die Gewalt der Sicherheitskräfte als Antwort auf die brutale Gewalt der bewaffneten Aufständischen. Anderson, der ein ausgezeichnetes Buch zum Thema vorgelegt hat, spricht daher zu Recht vom »schmutzigen Krieg gegen Syrien«, weil hier friedliche und berechtigte Demonstrationen missbraucht wurden, um ein Land in den Krieg zu stürzen. Saudi-Arabien unterstützte die Agence Provocateurs und lieferte Waffen in die Al-Umari-Moschee in Daraa, die den Islamisten als Waffenlager diente. In der Zeit von März bis August 2011 sickerten immer mehr bewaffnete Kämpfer der Salafisten, der Moslembruderschaft und der Al-Qaida über die lange Grenze mit dem Irak in Syrien ein. Diese Dschihadisten wollten das säkuläre, ungläubige Assad-Regime stürzen und einen Gottesstaat errichten. Unter den Dschihadisten waren Scharfschützen, die merkwürdigerweise sowohl auf Demonstranten als auch auf Sicherheitskräfte schießen, erkannte Todenhöfer. Sie heizten die Lage dramatisch an. Dass es diese Provokateure gibt, ist weitgehend unstrittig. Umstritten ist, für wen sie arbeiten. Die Dschihadisten ließen die Gewalt mit Absicht eskalieren, weil sie den Sturz von Assad wollten. Als Polizisten und Soldaten des Staates beerdigt wurden, schossen Heckenschützen auf Dächern während der Beerdigung in die Trauernden. Mehrere Berichte, darunter auch Videoaufnahmen, zeigten Heckenschützen auf Dächern, die während der Beerdigung für die bereits Getöteten in die Menge und auf Polizisten schossen, fand der Australier Anderson heraus. Al Jazeera, der TV-Sender von Katar, versuchte die Öffentlichkeit zu verwirren und erklärte, es sei unklar, wer auf wen geschossen hat. Gleichzeitig rief in Saudi-Arabien der Islamist Salafi Sheikh Adnan Arour zum heiligen Krieg gegen die liberalen alawitischen Muslime auf. Bei Allah, wir werden die Körper der Alawiten durch den Fleischwolf drehen und ihr Fleisch den Hunden vorwerfen. Offen erklärten die Dschihadisten, dass sie ein Kalifat anstrebten und Syrien ethnisch reinigen wollten. Christen nach Beirut, Alawiten ins Grab, so ihr Schlachtruf. Die Gewalt eskalierte immer mehr und am 11. Juli 2011, die innersyrischen Unruhen dauerten gerade 4 Monate, erklärte US-Außenministerin Hillary Clinton, der syrische Präsident Assad habe alle Legitimität verloren und sei nicht lebensnotwendig für Syrien. Er halte sein Wort nicht und werde trotz der zunehmenden Proteste keine Reformen umsetzen. Damit hatte Clinton offen zum Regime-Change aufgerufen. Wenn man den Kriegsausbruch in Syrien mit dem Kriegsausbruch in Libyen und dem Putsch in der Ukraine vergleicht, fällt auf, dass in allen 3 NATO-Kriegen auf verdeckte Kriegsführung gesetzt wurde. Es war nicht ein offener Angriff mit Panzern und Soldaten, wie zum Beispiel die Invasion von Kuwait durch Saddam Hussein 1990 oder die Invasion von Panama durch George Bush Senior 1998, wo der Angreifer sofort für alle Welt sichtbar war, sondern es waren Geheimoperationen, welche die Situation eskalieren ließen, während die Drahtzieher im Hintergrund blieben. Für den UNO-Sicherheitsrat und die Bevölkerung in den NATO-Ländern sind solche Konflikte schwer zu durchschauen, da die an der verdeckten Kriegsführung beteiligten Länder jegliche Kontakte zum Kriegsschauplatz leugnen und ihre Spuren verwischen.